Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Konjunkturforscher der ETH sehen Anzeichen der Erholung. Der Tiefpunkt der Krise sei wohl bald erreicht. Und die Börsen rund um den Globus erholen sich stetig und teilweise auf Jahreshöchststände. Das offizielle Spanien trauert um die Opfer des gestrigen Terroranschlags. Das touristische Mallorca kehrt zum Ferienalltag zurück. Und auf den Schweizer Autobahnen soll sich durch bessere und markantere Signalisation das Geisterfahrer, das Falschfahrerrisiko vermindern. Um 13 Uhr eine nächste Geschichte zum lieben Geld. Es ist die Geschichte des Michael May aus Mörs in Deutschland. Er hat seine ererbten Millionen nicht in Aktien und Risikopapiere investiert, sondern in den politischen Kampf gegen diesen Kapitalismus. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg auf der Mauer.
Die Schweizer Wirtschaft hat im Juli weniger starke Einbußen verzeichnet als in den Vormonaten. Wie der jüngsten Erhebung der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH, hervorgeht, hat sich der Abschwung verlangsamt. Im Juli habe es weitere Signale für eine Erholung gegeben, so die KOF. Besonders deutlich seien diese in der Industrie. Zwar werde es auch in den nächsten Monaten noch ein negatives Wachstum geben, der Tiefpunkt sei jedoch bald erreicht. Das KOF-Konjunkturbarometer gibt Auskunft darüber, wie es der Schweizer Wirtschaft in etwa einem halben Jahr gehen wird. Kunden von Schweizer Unternehmen bezahlen ihre Rechnungen relativ zuverlässig. Das geht aus einer Studie des deutschen Finanzdienstleisters EOS hervor. Demnach begleichen die Kunden von Schweizer Unternehmen ihre Rechnungen in 75% aller Fälle fristgerecht. In einem Vergleich mit 5 anderen europäischen Ländern belegt die Schweiz Platz 2. Auf dem ersten Rang liegt Deutschland, wo die Fristen zu 77% eingehalten werden. In Großbritannien beträgt dieser Anteil nur 59%, in Ungarn sogar nur 21%. Das Bundesamt für Strassen Astra will die Signalisation auf den Autobahnen verbessern, um die Zahl der Falschfahrer weiter zu senken. Bei rund 440 Autobahnausfahrten sollen künftig 2 Verkehrsschilder anzeigen, dass die Einfahrt verboten ist, statt wie bisher nur eines. Außerdem werden die Verkehrsschilder vergrößert und deren Beleuchtung verbessert. Den Ausschlag für diese Neuerung gab eine Studie der Beratungsstelle für Unfallverhütung von 2006. Jährlich kommt es in der Schweiz schätzungsweise zu gut 80 Falschfahrten. Die baskische Untergrundbewegung ETA hat den Firenort Balmanoa auf Mallorca offenbar schon lange zum Ziel gehabt. Laut der spanischen Zeitung El Mundo sammelte die Organisation bereits letztes Jahr umfangreiche Daten über 2 Polizeikasernen in Palmanova. Die Polizei habe die Unterlagen jedoch im letzten Sommer bei einem Einsatz gegen die ETA sichergestellt. Nach dem gestrigen Bombenanschlag in Palmanova mit 2 Toten gelten auf Mallorca immer noch schärfere Sicherheitsbestimmungen. In Deutschland ist der frühere Chef der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Ein Gericht in Düsseldorf sprach den Mann als Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung und wegen Nötigung schuldig. Laut den Erkenntnissen des Gerichts hat er die PKK während eines Jahres geführt. Australien hat seine in Irak eingesetzten Soldaten abgezogen. Laut dem Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Canberra haben die letzten 12 Soldaten das Land bereits am Dienstag verlassen. Es bleiben jedoch noch 100 australische Soldaten in Irak, die für den Schutz von Diplomaten und der australischen Botschaft eingesetzt werden. Airbus hat laut der britischen Radio- und Fernsehgesellschaft BBC die Fluggesellschaften aufgefordert, die Sensoren zur Geschwindigkeitsmessung an den Typen A330 und A340 auszuwechseln. Grund sei die Annahme von Unfallermittlern, fehlerhafte Sensoren könnten eine der Ursachen gewesen sein für den Absturz einer Air France-Maschine am 1. Juni. Die Sonden hatten kurz vor dem Absturz der Maschine über dem Atlantik falsche Messwerte geliefert. Air France hatte darauf vorsorglich den Austausch aller Geschwindigkeitssonden eines bestimmten Typs angeordnet. Auf einem Air France-Flug von Rom nach Paris hat es nach Information der französischen Tageszeitung Le Figaro aber kürzlich Probleme mit neuen Temposonden gegeben. Die VW-Tochter Audi meldet für das erste Halbjahr 25% weniger Gewinn. Es sind noch 700 Millionen Euro. Der Umsatz sank innerhalb eines Jahres von 17 auf 14 Milliarden. Und der französische Reifenhersteller Michelin erlitt in den ersten 6 Monaten des Jahres einen Verlust von 120 Millionen Euro. Sir Bobby Robson, der frühere Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Robson gilt als Fußballlegende und eine der wichtigsten Sportpersönlichkeiten in seiner Heimat. Er führte England gegen Deutschland in das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Damals verlor England im Penaltyschießen. Robson spielte selbst 20 Mal für die englische Nationalmannschaft, darunter bei der Weltmeisterschaft 1958.
12.36 Uhr. In detaillierten Berichten befassen wir uns in den nächsten Minuten mit der Situation auf Mallorca. Mit steigenden Aktienkursen und aufatmenden Pensionskassen. Mit dem neuen NATO-Chef und mit einer Männerrunde in Washington, die als Biergipfel Geschichte macht. Oder wenigstens Schlagzeilen. Zum 1. August die Schweiz en miniature. Nicht in Melide im Tessin, sondern im Schrebergarten in Bern. Und zum letzten Juli die Worte des Monats. Am Platz des Tagesgesprächs reden wir wieder über das liebe Geld, über diese Sache, die so offensichtlich die Welt regiert, wie es heißt. Dieser Herrschaft des Geldes hat Michael May in Deutschland zu 68er Zeiten den Kampf angesagt. Und er führt den revolutionären Kampf noch heute weiter, inzwischen mit bemerkenswerten Mitteln, mit Geldmitteln nämlich. Michael May und seine Millionen für Marxisten um 13 Uhr im 1. und 4. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.935 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.53,25 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.08,62 Franken. Die Prognose. Im Norden ist es zeitweise, im Westen und im Wallis ziemlich sonnig. Im Tessin und im Engadin ist es oft bewölkt und vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 23, im Süden bei rund 27 Grad. Am 1. August ist es sonnig bei rund 29 Grad. In den östlichen und südlichen Alpen gibt es vermehrt Quellwolken und am Abend entladen sich lokal Gewitter. Am Sonntag ziehen vielerorts Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen liegen bei rund 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Süden zwischen Wassen und dem Gotthardtunnel 3 Kilometer Stau und in Richtung Norden rund 5 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal in Airolo. Weiter im Tessin auf der Achse Locarno-Bellinzona Stau zwischen dem Mappo-Moretina-Tunnel und Gatenazzo in Richtung Bellinzona. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf Stau wegen Bauarbeiten. Weiter Stau oder Behinderungen in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Dagmersellen und Reiden und im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Rotrist und der Verzweigung Wickertal sowie in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Belmont und Schäbr.
Mallorca am Tag danach. Nach dem gestrigen Bombenanschlag gegen 2 Zivilgardisten versucht die spanische Mittelmeerinsel, sich vom Schock zu erholen und zur Normalität zurückzukehren. Zwar gelten immer noch strenge Sicherheitsvorkehrungen, doch der Flughafen ist wieder offen. Das ist wichtig für Mallorca und die übrigen Baleareninseln, die zum großen Teil vom Fremdenverkehr leben, der durch die Wirtschaftskrise spürbare Einbußen erlitten hat. Der Sibirien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Seit 9 Uhr morgens sind die Särge der beiden gestern ermordeten Zivilgardisten in der Kathedrale der Inselhauptstadt Palma aufgebahrt, wo ihnen die Staatsspitze Spaniens, vertreten durch Regierungschef Zapatero, das Kronprinzenpaar, Parlamentspräsident Alonso und Oppositionsführer Rajoy nebst zahlreichen Bürgern die letzte Ehre erwies. Vor dem Rathaus von Palma versammelt sich zurzeit wie auf vielen Plätzen im ganzen Land die Bevölkerung zu Schweigeminuten. Um 13 Uhr beginnt dann die Trauerfeier, zelebriert von Feldbischof Juan del Rio Martin und dem Bischof von Mallorca, Monseñor Jesús Mogui. Ansonsten aber hat sich das Leben auf der Ferieninsel schnell wieder normalisiert. Der Flughafen ist bereits seit gestern Abend wieder offen und funktioniert inzwischen wieder mit voller Kapazität. Trotzdem wurden Kontrollen und Überwachung überall verstärkt. Auch in den vielen kleinen Fischer- und Yachthäfen der Insel, über die die Terroristen allenfalls zu fliehen versuchen könnten, wie Mallorcas Zivilgouverneur Ramon Socias betont.
Y hay controles también en todos los puertos deportivos, intentando con esta operación evitar que los terroristas puedan abandonar la isla.
Zwar sind Wut und Empörung groß in ganz Spanien, bei der Bevölkerung, in den Medien wie bei den Politikern. Aber es ist auch viel nüchterne Gefasstheit und Trotz zu spüren. Lebt das Land doch schon jahrzehntelang mit dem Terror, woran der 50. Gründungstag der ETA gerade heute erinnert. Innenminister Rubalcaba sprach deshalb wohl vielen aus dem Herzen mit seiner trockenen Botschaft an die Bombenleger.
Lo que ETA tiene que saber es que los demócratas somos mucho más fuertes que
ETA muss wissen und endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir Demokraten sehr viel stärker sind als sie. Weshalb sich bisher auch noch kaum jemand abhalten ließ von seinen Ferienplänen, wie Fluggesellschaften, Reisebüros und Hoteliers einhellig versichern.
In den letzten zwei, drei Wochen ging es an der Börse fast nur aufwärts. Und nachdem es im ersten Quartal dieses Jahres noch rabenschwarz ausgesehen hatte, notieren die Aktien inzwischen auf Jahreshöchstständen. Das freut Aktionäre und das sind wir alle ein bisschen als Versicherte von Pensionskassen, die im Zuge der Finanzkrise Verluste hinnehmen mussten. Frage an Wirtschaftsredaktorin Barbara Wigner. Was treibt die Börsen so an?
Es sind zum einen die Halbjahreszahlen. Die Börsianer können jetzt etwas klarer einschätzen, wie die Firmen durch die Wirtschaftskrise kommen, nachdem sie sehen, wie sie im ersten Halbjahr gewirtschaftet haben. Dabei schauen sie gerne vor allem auf die guten Nachrichten und das beflügelt die Börsen. Zum anderen sind es auch die Konjunkturdaten, die zeigen, dass sich der Konjunkturabschwung doch jetzt etwas verlangsamt. Aktuell zeigt zum Beispiel das neue KOV-Konjunkturbarometer, dass sich der Rutsch verlangsamt. Das heißt noch nicht, dass es aufwärts geht, aber immerhin, die Situation stabilisiert sich. Die Börsen, die nehmen solche Hinweise mit großer Erleichterung zur Kenntnis. Und das heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt ewig aufwärts geht. Börsen neigen zu Übertreibungen und die positive Stimmung kann dann auch schnell wieder mal drehen.
Was bedeutet das nun für die gebeutelten Pensionskassen?
Also wenn wir zurückschauen, 2008, das war rabenschwarz und auch im ersten Quartal gab es noch deutliche Verluste an den Aktienbörsen. Erst im zweiten Quartal ging es wieder aufwärts. Jetzt kommt die gute Börsenentwicklung im Juli dazu und unter dem Strich heißt das, dass wir jetzt wieder etwa da sind, wo wir Anfang Jahr waren. Aber dazu muss ich noch sagen, jede Pensionskasse ist anders aufgestellt, hat mehr oder weniger Aktien. Je nachdem hat sie dann auch mehr verloren und jetzt auch vielleicht wieder mehr gewonnen.
Und wenn es jetzt an den Börsen so weitergeht wie derzeit, saniert das denn die Pensionskassen fast von selbst?
Das wäre schön, aber es ist leider nicht so. Das Vorjahr hat so große Löcher gerissen, da hatten wir 10-20% der Pensionskassenguthaben, die verloren gegangen sind. Das heißt, dass dann ungefähr jede zehnte Pensionskasse musste Sanierungsmaßnahmen einleiten, also zum Beispiel tiefere Zinsen zahlen auf den versicherten Geldern oder höhere Beiträge einziehen, und um die Löcher zu stopfen. Und wir sind halt jetzt immer noch erst da, wo wir Anfang Jahr waren, und der bisherige Aufschwung reicht leider noch nicht aus, damit sich die Pensionskassen am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen können.
Das waren Informationen von Barbara Wittmer. Der NATO-Generalsekretär hat einen schwierigen Job. Er gibt der mächtigsten Militärallianz ein Gesicht und vertritt sie in aller Welt. Und er muss nach innen die 28 Mitgliedstaaten zusammenhalten, die längst nicht alle dasselbe wollen. Der abtretende Holländer Jaap de Hoop Scheffer hat das gut hingekriegt. Jetzt übernimmt der Däne Anders Fogh Rasmussen das heikle Amt. Schon seine Wahl im Frühjahr war heftig umstritten und noch jetzt halten ihn manche für eine Fehlbesetzung. Fredrik Steiger.
Die Kür des früheren dänischen Regierungschefs Anders Fogh Rasmussen begann mit einem großen Streit und einer kleinen Panne. Als der Holländer Jaap de Hoop Scheffer die Wahl seines Nachfolgers verkündete, musste er ausdrücklich um Applaus bitten.
Anders Fogh Rasmussen as the next Secretary General of NATO. Yes, you may applaud.
Bedeutsamer ist indes, dass und warum die Wahl des Dänen so umstritten war. Es ging um dessen Rolle im sogenannten Karikaturenstreit. Rasmussen mangelte es damals an Geschick im Umgang mit muslimischen Staaten, weshalb das wichtige NATO-Mitglied Türkei seine Wahl lange blockierte. Bis heute müssen jene, die ihn unterstützen, etwa Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, ständig Einwände von Skeptikern parieren.
C'est un homme qui a toujours respecté les droits de l'homme, c'est un démocrate.
Rasmussen habe stets die Menschenrechte respektiert, er sei ein wahrer Demokrat, es gebe keinen Grund für negative Vorurteile. Der neue Generalsekretär selber will den Streit um seine Wahl ausblenden und nach vorne blicken.
I look very much forward to continuing in the transformation of NATO to manage.
Er werde sein Möglichstes tun, um den notwendigen Wandel der NATO zu begleiten. Für ihn ist die Militärallianz die erfolgreichste Friedensbewegung aller Zeiten.
The most successful peace movement the world has ever seen.
Das sind große Worte, wie sie der abtretende de Hoop Scheffer kaum gewählt hätte, meint der NATO-Experte Paul Cornish von der britischen Denkfabrik Chatham House.
He's been quite a sort of quiet, behind the scenes kind of guy, you know, trying to hold the whole thing together at a time of considerable.
Der Holländer habe das Scheinwerferlicht und die große Pose nie gesucht, aber er habe hinter den Kulissen viel getan und die NATO in schwierigen Zeiten zusammengehalten. Der neue Generalsekretär hingegen schreckt vor klaren konservativen Positionsbezügen und von markigen Worten nicht zurück. Wie das in muslimischen Ländern wie Afghanistan, Kosovo oder am Horn von Afrika ankommt, wo die NATO derzeit ihre größten Einsätze hat, wird sich weisen. NATO-Experte Cornish hofft, die Kontroverse um Rasmussens Wahl werde nun rasch ad acta gelegt.
I would hope that these things don't get dragged up. I mean, you know, we've really got bigger and better things to think about now.
Es gäbe jetzt einfach Besseres und Wichtigeres zu tun.
As long as the organization we're talking about is one that doesn't root itself in Cold War ideas exclusively.
Die NATO müsse nun endgültig die alten Ideen aus dem Kalten Krieg vergessen und in einer neuen Strategie klar definieren, was sie künftig sein wolle. Und es müsse verhindert werden, dass sich die Amerikaner immer mehr von Europa abwendeten.
We in Europe don't understand, I don't think, just how much the Americans are beginning to lose interest in NATO.
Man unterschätze in Europa die amerikanische Frustration über die zu geringen Verteidigungsanstrengungen der Europäer und das mangelnde Engagement in NATO-Operationen wie in Afghanistan. Als bekennender Atlantiker ohne jeden Verdacht ein Pazifist zu sein, werde Rasmussen den Draht zu den Amerikanern finden, glaubt Paul Cornish. Das sei entscheidend.
If we don't have it, we are really seriously talking about making a big, a fundamental historic mistake.
Denn es wäre ein historischer Fehler, wenn man die NATO schwächte oder gar aufgäbe. Es brauche diese Militärallianz weiter, allerdings neu definiert und anders strukturiert. Das hinzukriegen, wird Rasmussens Hauptaufgabe sein.
Wenn es nicht mehr weitergeht, dann veranstaltet die Politik gerne Gipfel. EU-Gipfel, G8 bis G20, Gesundheitsgipfel, Sicherheitsgipfel, Krisengipfel, Nahostgipfel und so weiter. Gestern kam es in den USA zu einem Gipfel der ganz besonderen Art, zum Biergipfel. Auf diese Weise versuchte Präsident Obama, eine unschöne Geschichte zwischen einem schwarzen Professor und einem weißen Polizisten zu beenden. Über die Gipfel-Weltpremiere im Rosengarten des Weißen Hauses, Klaus Kastan.
Washington gestern Nachmittag. Countdown zum Bier-Summit, zum Biergipfel, wie das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und den beiden Kontrahenten, dem weißen Polizisten Sergeant Crawley und dem schwarzen Harvard-Professor Gates, überall in den amerikanischen Medien genannt wurde. Zum Ärgernis des Präsidenten übrigens, der trotz des Medienrummels die Bedeutung des Treffens im Vorfeld herunterspielte.
I noticed this has been called the Beer Summit. It's a clever term, but this is not a summit, guys. This is three folks having a drink at the end.
Ich weiß, dass dies der Biergipfel genannt wird. Das ist eine clevere Bezeichnung. Aber Leute, das ist doch kein Gipfeltreffen. Da kommen drei Typen zusammen, die am Ende des Tages gemeinsam was trinken wollen und sich hoffentlich gegenseitig zuhören, so der Präsident. Die Spannung war groß. Was wird bei dem Treffen herauskommen? Werden sich der Professor und der Polizist unter den Augen des Präsidenten vertragen, nachdem Crawley den schwarzen Professor letzte Woche offiziell wegen Ruhestörung festgenommen hatte? Doch bevor es soweit war, lief vor dem Weißen Haus ein einsamer Demonstrant auf und ab. Mit einem Plakat protestierte er dagegen, dass es bei dem Treffen Bier geben sollte. Eine Schande sei das, schimpfte er.
We want him to hold up some orange juice, something that's helpful.
Die sollen doch Orangensaft trinken, der sei wenigstens gesund, meinte der Demonstrant und sprach damit allen amerikanischen Antialkoholikern aus der Seele. Bereits eine Stunde vor dem Treffen trafen Professor Henry Louis Gates und Sergeant James Crawley im Weißen Haus ein, begleitet von ihren Familien. Man begrüßte sich, machte sich bekannt, war nett zueinander und tourte erst einmal durch den Präsidentensitz. 18 Uhr. Die Happy Hour im Garten des Weißen Hauses konnte beginnen. Da saßen die Teilnehmer friedlich beisammen. Alle drei waren bekanntlich nicht ganz unschuldig an dieser Affäre. Der Harvard-Professor, weil er zu emotional gegen den Polizisten angeschrien. Der Polizist, weil er wohl etwas vorschnell die Handschellen bei dem Professor angelegt. Und der Präsident, weil er sehr voreilig das Einschreiten des Polizisten als dümmlich bezeichnet hatte. Anstatt Asche auf ihre Häupter gab es dann wirklich Bier für die Kehlen. Ein Gespräch unter Männern, zu dem sich auch noch Vizepräsident Joe Biden gesellte. Und was ist bei dem Gespräch herausgekommen? Der Präsident ließ als Fazit von seiner Pressestelle verbreiten, er danke den Beteiligten für das friedliche und nachdenkliche Gespräch. Professor Gates hielt sich mit Stellungnahmen zurück, dafür aber trat Sergeant Crawley vor die Journalisten.
There was no tension. No tension. We did discussing it like two gentlemen.
Es habe zwischen ihm und Gates zwar Meinungsverschiedenheiten, aber keine Spannungen gegeben. Man habe sich wie zwei Gentlemen unterhalten, so der Polizist. Das hörte sich abgeklärt und diplomatisch an, fast wie bei einem wirklichen Gipfeltreffen.
Morgen feiert sich die Schweiz, es ist der 1. August, Bundesfeiertag. Wie geht es dem Land? Wie geht es den Menschen, die hier leben? Dominik Meyer hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht, und zwar dort, wo man die Schweiz oder Teile davon im kleinen Maßstab wiedererkennen kann, im Schrebergarten. Genauer in den Familiengärten Schlossgut in Bern.
Das ist eine Geschichte über die Menschen im Schrebergarten. Es ist ein Sommerabend mitten in der Stadt Bern. Hier sitzen die Menschen im Schatten ihrer Gartenhäuschen. Das Tischtuch aus Plastik, Weingläser, Bierflaschen, Teller mit Salat und einem Stück Fleisch. Zwei Männer spielen Karten.
Italienisch. Scopa, semide, napolitanisch.
Und auf dem Grill schmort das Fleisch. Und während der Saft in die Glut tropft, rinnt ein paar Parzellen weiter diesem Mann der Schweiß von der Stirn.
Ich habe jetzt auch Zwiebeln ausgemacht und heute jetzt geht ein bisschen genommen, dass es trocknen kann.
Das ist eine Geschichte über die Menschen im Schrebergarten. Über Menschen, für die zwischen Blumen und Gemüse die Krise so weit weg ist, die Politik sowieso, wenn man sie fragt zum 1. August, wie geht es uns eigentlich in der Schweiz?
Wenn man da anders gehört von anderen Ländern, geht es uns also gut.
Gut? Wir klagen auch, wenn es uns gut geht. Wir sind nie zufrieden.
Ja, relativ eigentlich gut. Aber wenn man einfach das Ausländerproblem nicht hat, oder? Einfach viele, die können sich nicht integrieren, oder?
Sagt dieser Mann, ausgerechnet hier im Schrebergarten, wo alle Sorten Gemüse sprießen und alle Sorten Menschen Erholung finden.
Spanier, Türkische, Jugoslawen,
Äthiopien,
Gurken, Brokkoli, Stangenbohnen, die jetzt kommen, Mehltrübeli, Wirz, Rösalitöli.
Sie jäten Beet an Beet, sie essen Tisch an Tisch, sie hängen Schweizer Fahnen neben kosovarische Flaggen, die Schweizer und die Ausländer. Könnte man meinen. Doch erst beim Spazieren über die verwinkelten Pfade merkt man es. Über diese Gartenwelt an Hanglage legt sich unsichtbar ein Koordinatensystem. Oben am Hang sind die Schweizer in der Mehrheit, unten die Ausländer. Die meisten Schweizer hier sind älter, die Ausländer haben Kinder und Enkelkinder dabei. Sie leben friedlich nebeneinander. Ja, sie mögen sich. Und doch, manchmal sind sie sich fremd.
Sie haben Gärten und Bach pflegen sie so nicht. Ich könnte euch nicht gerade ein Beispiel zeigen.
Und sie wissen wenig voneinander.
Ich vermute, dass ich bin nicht sicher, aber da nicht schon der Fahne und dem Zeug an. Denke ich, dass es hier nicht sehr viele Ausländer hat. Und über der Straße hat es sehr viele Ausländer.
Nach unten also zu den Ausländern. Zu Italienern, Spaniern, Türken, Kosovaren. Viele leben seit 40, 50 Jahren hier. Manche verstehen trotzdem kein Deutsch. Ihre erwachsenen Kinder sind angekommen in der Schweiz. So wie diese junge Frau, die sich zum 1. August aber doch eine etwas andere Schweiz wünscht.
Ja, wie soll sie? Vielleicht ein bisschen nicht allzu kalt. Ein bisschen wärmer, also auch von den Leuten her.
Die Menschen im Schrebergarten, Schweizer und Ausländer, eine Momentaufnahme nicht ohne Klischees. Auch am 1. August werden sie hier sitzen und am Abend werden sie zum Himmel blicken, wenn in Bern das große Feuerwerk steigt zum Geburtstag der Schweiz.
Eine Schweiz im Kleinen in der Geschichte zum morgigen 1. August und zum heutigen letzten des Juli präsentiert Klaus Bonanomi seine Sammlung von Worten des Monats.
Sommerzeit, Ferienzeit. Doch vielen Menschen geht es derzeit wohl eher so wie ihm, Peter Lenkenhager, einem von 70.000 in der Schweiz, die Kurzarbeit leisten und um ihren Job fürchten müssen.
Im Moment spüre ich gar nicht von Vorfreude auf die Ferien bei den Leuten. Sie sind eigentlich im Gedanken noch gar nicht dort. Es ist sehr, sehr tief in den Leuten um den Job. Sie bangen. Und ich habe immer gesagt, es kommt nach der Sommerferien. Ich hoffe, ich komme recht über, dass es wieder aufwärts geht bei uns. Wäre schön.
Und die die Weltwirtschaft in die Krise geritten haben, machen sie sich wenigstens jetzt ein schlechtes Gewissen und geloben Besserung? Nein, sagt Barack Obama, die Jungs von der Wall Street, sie zocken schon wieder.
You don't get a sense that folks on Wall Street feel any remorse for having taken all these risks. You don't get a sense that there's been a change in culture and behavior.
Stimmt gar nicht, gibt Brady Dugan zurück, der Chef von Credit Suisse. Wir sind vorsichtiger geworden, sagt er. Wir machen mehr Gewinn mit weniger Risiko.
Our underlying earnings improved in the investment bank while we were taking risk down. So we're making more money with less risk.
3,6 Milliarden im ersten Halbjahr. Ein schöner Gewinn für die Credit Suisse. Das wäre eigentlich mehr als genug Geld, um all die Kunden anständig zu entschädigen, die auf Empfehlung der Credit Suisse ihr Erspartes in Papiere der Pleitebank Lehman Brothers angelegt hatten. Doch nichts da. Ein großer Teil des Geldes bleibt futsch und vielen Credit Suisse-Kunden bleiben nur Ärger, Bitterkeit und Verunsicherung. Das kritisiert auch der unabhängige Bankenombudsmann Hans-Peter Häni.
Die Kunden waren total verunsichert, die wussten nicht, wie es weitergeht. Sie haben keine Auskünfte auch an anderen Orten erhalten. Sie wussten nicht, bekomme ich noch etwas? Wie weit bin ich betroffen? Was kann ich unternehmen, wenn ein Verlust sich abzeichnet? Es war eine riesige Verunsicherung.
Verunsicherung löst auch die drohende Schweinegrippewelle aus. Doch für Severin Schwan, den Chef des Pharmakonzerns Roche, wird die Grippe zum guten Geschäft.
Wir haben unsere Produktionskapazitäten ausgedehnt und wir werden bis Anfang nächsten Jahres 400 Millionen Packungen Tamiflu auf jährlicher Basis produzieren können.
Das reicht, wenn die Pandemie losgeht.
Wir gehen in unseren Planungen von 400 Millionen aus, aber Ihre Planungen sind so gut wie meine Planungen. Wir wissen nicht, was der Virus macht und wie groß der Bedarf dann tatsächlich sein wird.
Und? Achtung, kein Witz. Auch der Komiker Beat Schlatter warnt im hochoffiziellen Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit.
Grüezi miteinander. Jetzt kommt sie, die Grippewelle. Die Pandemie, die halbe Schweiz könnte ins Bett legen. Und wenn die halbe Schweiz nicht mehr arbeiten kann, haben wir ein Problem.
Kleiner Trost immerhin, unsere Spitäler scheinen auf die Grippewelle vorbereitet zu sein. Das erfuhr bei seinem Besuch im Basler Unispital auch unser, übrigens gesunder, Reporter.
Ist jetzt da kein Ansteckungsrisiko für andere Patienten, die da sind?
Nein, weil aus diesem Grund haben sie den Mundschutz an, so wie ich auch. Und darum kann auch gar nichts passieren.
Und auch er musste ins Spital.
The Wimbledon Men's Singles Champion for 2009, Roger Federer.
Wenn auch aus erfreulicheren Gründen.
A one, a two, sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Mm.
Ja, gleich zwei süße Babys hat's gegeben für Mirka und Roger Federer. Bloß auf die ersten Töne von Charlene und Mila müssen wir noch warten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.